Unsere Sängerin heißt Josephine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesanges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt, was umso höher zu bewerten ist, als unser Geschlecht im Ganzen Musik nicht liebt. Stiller Friede ist uns die liebste Musik. Unser Leben ist schwer. Wir können uns, auch wenn wir einmal alle Tagessorgen abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen, unserem sonstigen Leben so fernen Dingen erheben, wie es die Musik ist. Doch beklagen wir es nicht sehr. Nicht einmal so weit kommen wir. Eine gewisse praktische Schlauheit, die wir freilich auch äußerst dringend brauchen, halten wir für unseren größten Vorzug. Und mit dem Lächeln dieser Schlauheit pflegen wir uns über alles hinweg zu trösten. Auch wenn wir einmal, was aber nicht geschieht, das Verlangen nach dem Glück haben sollten, das von der Musik vielleicht ausgeht. Nur Josephine macht eine Ausnahme. Sie liebt die Musik und weiß sie auch zu vermitteln. Sie ist die Einzige. Mit ihrem Hingang wird die Musik, wer weiß wie lange, aus unserem Leben verschwinden. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es sich mit dieser Musik eigentlich verhält. Wir sind doch ganz unmusikalisch. Wie kommt es, dass wir Josephinens Gesang verstehen oder, da Josephine unser Verständnis leugnet, wenigstens zu verstehen glauben? Die einfachste Antwort wäre, dass die Schönheit dieses Gesanges so groß ist, dass auch der stumpfste Sinn ihr nicht widerstehen kann. Aber diese Antwort ist nicht befriedigend. Wenn es wirklich so wäre, müsste man vor diesem Gesang zunächst und immer das Gefühl des Außerordentlichen haben. Das Gefühl, aus dieser Kehle erklinge etwas, was wir nie vorher gehört haben und das zu hören wir auch gar nicht die Fähigkeit haben. Etwas, was zu hören uns nur diese eine Josephine und niemand sonst befähigt. Gerade das trifft aber meiner Meinung nach nicht zu. Ich fühle es nicht und habe auch bei den anderen nichts dergleichen bemerkt. Im vertrauten Kreise gestehen wir einander offen, dass Josephinens Gesang als Gesang nichts Außerordentliches darstellt. Ist es denn überhaupt Gesang? Trotz unserer Unmusikalität haben wir Gesangsüberlieferungen. In den alten Zeiten unseres Volkes gab es Gesang, Sagen erzählen davon und sogar Lieder sind erhalten, die freilich niemand mehr singen kann. Eine Ahnung dessen, was Gesang ist, haben wir also. Und dieser Ahnung entspricht Josephinens Kunst eigentlich nicht. Ist es denn überhaupt Gesang? Ist es nicht vielleicht doch nur ein Pfeifen? Und Pfeifen allerdings kennen wir alle. Es ist die eigentliche Kunstfertigkeit unseres Volkes oder vielmehr gar keine Fertigkeit, sondern eine charakteristische Lebensäußerung. Alle pfeifen wir, aber freilich denkt niemand daran, das als Kunst auszugeben. Wir pfeifen, ohne darauf zu achten, ja, ohne es zu merken. Und es gibt sogar viele unter uns, die gar nicht wissen, dass das Pfeifen zu unseren Eigentümlichkeiten gehört. Wenn es also wahr wäre, dass Josephine nicht singt, sondern nur pfeift und vielleicht gar, wie es mir scheint, über die Grenzen des üblichen Pfeifens kaum hinauskommt, ja, vielleicht reicht ihre Kraft für dieses übliche Pfeifen nicht einmal ganz hin, während es ein gewöhnlicher Erdarbeiter ohne Mühe den ganzen Tag über neben seiner Arbeit zustande bringt. Wenn das alles wahr wäre, dann wäre zwar Josephines angebliche Künstlerschaft widerlegt, aber es wäre dann erst recht, das Rätsel ihrer großen Wirkung zu lösen. Es ist aber eben doch nicht nur Pfeifen, was sie produziert. Stellt man sich recht weit von ihr hin und horcht, oder noch besser, lässt man sich in dieser Hinsicht prüfen, singt also Josephine etwa unter anderen Stimmen und setzt man sich die Aufgabe, ihre Stimme zu erkennen, dann wird man unweigerlich nichts anderes heraushören als ein gewöhnliches, höchstens durch Zartheit oder Schwäche ein wenig auffallendes Pfeifen. Aber steht man vor ihr, ist es doch nicht nur ein Pfeifen. Es ist zum Verständnis ihrer Kunst notwendig, sie nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Selbst wenn es nur unser tagtägliches Pfeifen wäre, so besteht hier doch schon zunächst die Sonderbarkeit, dass jemand sich feierlich hinstellt, um nichts anderes als das Übliche zu tun. Eine Nuss aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst, Deshalb wird es auch niemand wagen, ein Publikum zusammenzurufen und vor ihm, um es zu unterhalten, Nüsse knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Oder es handelt sich um Nüsseknacken, aber es stellt sich heraus, dass wir über diese Kunst hinweggesehen haben, weil wir sie glatt beherrschten und dass uns dieser neue Nussknacker erst ihr eigentliches Wesen zeigt, wobei es dann für die Wirkung sogar nützlich sein könnte, wenn er etwas weniger tüchtig im Nüsseknacken ist als die Mehrzahl von uns. Vielleicht verhält es sich ähnlich mit Josephinens Gesang. Wir bewundern an ihr das, was wir an uns gar nicht bewundern. Übrigens stimmt sie in letzterer Hinsicht mit uns völlig überein. Ich war einmal zugegen, als sie jemand, wie dies natürlich öfters geschieht, auf das allgemeine Volkspfeifen aufmerksam machte. Und zwar nur ganz bescheiden. Aber für Josephine war es schon zu viel. Ein so freches, hochmütiges Lächeln, wie sie es damals aufsetzte, habe ich noch nicht gesehen. Sie, die äußerlich eigentlich vollendete Zartheit ist, auffallend zart, selbst in unserem an solchen Frauengestalten reichen Volk, erschien damals geradezu gemein. Sie mochte es übrigens in ihrer großen Empfindlichkeit auch gleich selbst fühlen und fasste sich. Jedenfalls leugnete sie also jeden Zusammenhang zwischen ihrer Kunst und dem Pfeifen. Für die, welche gegenteiliger Meinung sind, hat sie nur Verachtung und wahrscheinlich uneingestandenen Hass. Das ist nicht gewöhnliche Eitelkeit, denn diese Opposition, zu der auch ich halb gehöre, bewundert sie gewiss nicht weniger, als es die Menge tut. Aber Josephine will nicht nur bewundert, sondern genau in der von ihr bestimmten Art bewundert sein. An Bewunderung allein liegt ihr nichts, und wenn man vor ihr sitzt, versteht man sie. Opposition treibt man nur in der Ferne. Wenn man vor ihr sitzt, weiß man, was sie hier pfeift, ist kein Pfeifen. Da Pfeifen zu unseren gedankenlosen Gewohnheiten gehört, könnte man meinen, dass auch in Josephines Auditorium gepfiffen wird. Es wird uns wohl bei ihrer Kunst, und wenn uns wohl ist, pfeifen wir. Aber ihr Auditorium pfeift nicht. Es ist mäuschenstill. So als wären wir des ersehnten Friedens teilhaftig geworden, von dem uns zumindest unser eigenes Pfeifen abhält, schweigen wir. Ist es ihr Gesang, der uns entzückt? Oder nicht vielmehr die feierliche Stille, von der das schwache Stimmchen umgeben ist? Einmal geschah es, dass irgendein törichtes kleines Ding während Josephinens Gesang in aller Unschuld auch zu pfeifen anfing. Nun, es war ganz dasselbe, was wir auch von Josephine hörten. Dort vorne das trotz aller Routine immer noch schüchterne Pfeifen und hier im Publikum das selbstvergessene kindliche Gepfeife. Den Unterschied zu bezeichnen wäre unmöglich gewesen, aber doch zischten und pfiffen wir gleich die Störerin nieder, trotzdem es gar nicht nötig gewesen wäre, denn sie hätte sich gewiss auch sonst in Angst und Scham verkrochen, während Josephine ihr Triumphpfeifen anstimmte und ganz außer sich war mit ihren ausgespreizten Armen und dem gar nicht mehr höher dehnbaren Hals. So ist sie übrigens immer. Jede Kleinigkeit, jeden Zufall, jede Widerspenstigkeit, ein Knacken im Parkett, ein Zähneknirschen, eine Beleuchtungsstörung hält sie für geeignet, die Wirkung ihres Gesanges zu erhöhen. Sie singt ja ihrer Meinung nach vor lauter tauben Ohren. An Begeisterung und Beifall fehlt es nicht, aber auf wirkliches Verständnis, wie sie es meint, hat sie längst verzichten gelernt. Da kommen ihr denn alle Störungen sehr gelegen. Alles, was sich von außen her der Reinheit ihres Gesangs entgegenstellt. In leichtem Kampf, ja ohne Kampf, bloß durch die Gegenüberstellung besiegt wird, kann dazu beitragen, die Menge zu erwecken. Sie zwar nicht Verständnis, aber ahnungsvollen Respekt zu lehren. Wenn ihr aber nun das Kleine so dient, wie erst das Große? Unser Leben ist sehr unruhig. Jeder Tag bringt Überraschungen, Beängstigungen, Hoffnungen und Schrecken. Dass der Einzelne unmöglich dies alles ertragen könnte, hätte er nicht jederzeit bei Tag und Nacht den Rückhalt der Genossen. Aber selbst so wird es oft recht schwer. Manchmal zittern selbst tausend Schultern unter der Last, die eigentlich nur für einen bestimmt war. Dann hält Josephine ihre Zeit für gekommen. Schon steht sie da, das zarte Wesen. Besonders unterhalb der Brust beängstigend, vibrierend. Es ist, als hätte sie all ihre Kraft im Gesang versammelt, als sei allem an ihr, was nicht dem Gesange unmittelbar diene, jede Kraft, fast jede Lebensmöglichkeit entzogen, als sei sie entblößt, preisgegeben, nur dem Schutze guter Geister überantwortet, als könne sie, während sie so sich völlig entzogen im Gesange wohnt, ein kalter Hauch im Vorüberwehen töten. Aber gerade bei solchen Anblick pflegen wir angeblichen Gegner uns zu sagen, sie kann nicht einmal pfeifen. So entsetzlich muss sie sich anstrengen, um nicht Gesang, reden wir nicht von Gesang, aber um das landesübliche Pfeifen einigermaßen sich abzuzwingen. So scheint es uns. Doch ist dies, wie erwähnt, ein zwar unvermeidlicher, aber flüchtiger, schnell vorübergehender Eindruck. Schon tauchen auch wir in das Gefühl der Menge, die warm Leib an Leib scheuatmend horcht. Und um diese Menge unseres fast immer in Bewegung befindlichen, wegen oft nicht sehr klarer Zwecke hin- und herschießenden Volkes um sich zu versammeln, muss Josephine meist nichts anderes tun, als mit zurückgelegtem Köpfchen, halboffenem Mund, der Höhe zugewandten Augen jene Stellung einzunehmen, die darauf hindeutet, dass sie zu singen beabsichtigt. Sie kann dies tun, wo sie will. Es muss kein weithin sichtbarer Platz sein. Irgendein verborgener, in zufälliger Augenblickslaune gewählter Winkel ist ebenso gut brauchbar. Die Nachricht, dass sie singen will, verbreitet sich gleich und bald zieht es in Prozessionen hin. Nun, manchmal treten doch Hindernisse ein. Josephine singt mit Vorliebe gerade in aufgeregten Zeiten. Vielfache Sorgen und Nöte zwingen uns dann zu vielerlei Wegen. Man kann sich beim besten Willen nicht so schnell versammeln, wie Josephine es wünscht, und sie steht dort diesmal in ihrer großen Haltung vielleicht eine Zeit lang ohne genügende Hörerzahl. Dann freilich wird sie wütend, dann stampft sie mit den Füßen, flucht ganz unmädchenhaft, ja, sie beißt sogar. Aber selbst ein solches Verhalten schadet ihrem Rufe nicht. Statt ihre übergroßen Ansprüche ein wenig einzudämmen, strengt man sich an, ihnen zu entsprechen. Es werden Boten ausgeschickt, um Hörer herbeizuholen. Es wird vor ihr geheim gehalten, dass das geschieht. Man sieht dann auf den Wegen im Umkreis Posten aufgestellt, die den Herankommenden zuwinken, sie möchten sich beeilen. Dies alles so lange, bis dann schließlich doch eine leidliche Anzahl beisammen ist. Was treibt das Volk dazu, sich für Josephine so zu bemühen? Eine Frage, nicht leichter zu beantworten als die nach Josephines Gesang, mit der sie ja auch zusammenhängt. Man könnte sie streichen und gänzlich mit der zweiten Frage vereinigen, wenn sich etwa behaupten ließe, dass das Volk wegen des Gesanges Josephine bedingungslos ergeben ist. Dies ist aber eben nicht der Fall. Bedingungslose Ergebenheit kennt unser Volk kaum. Dieses Volk, das über alles die freilich harmlose Schlauheit liebt, das kindliche Wispern, den freilich unschuldigen, bloß die Lippen bewegenden Tratsch, ein solches Volk kann immerhin nicht bedingungslos sich hingeben. Das fühlt wohl auch Josephine. Das ist es, was sie bekämpft mit aller Anstrengung ihrer schwachen Kehle. Nun darf man freilich bei solchen allgemeinen Urteilen nicht zu weit gehen. Das Volk ist Josephine doch ergeben. Nur nicht bedingungslos. Es wäre zum Beispiel nicht fähig, über Josephine zu lachen. Man kann es sich eingestehen, an Josephine fordert manches zum Lachen auf. Und an und für sich ist uns das Lachen immer nah. Trotz allem Jammer unseres Lebens ist ein leises Lachen bei uns gewissermaßen immer zu Hause. Aber über Josephine lachen wir nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, das Volk fasse sein Verhältnis zu Josephine derart auf, dass sie, dieses zerbrechliche, schonungsbedürftige, irgendwie ausgezeichnete, ihrer Meinung nach durch Gesang ausgezeichnete Wesen ihm anvertraut sei, und es müsse für sie sorgen. Der Grund dessen ist niemandem klar, nur die Tatsache selbst scheint festzustehen. Über das aber, was einem anvertraut ist, lacht man nicht. Darüber zu lachen wäre Pflichtverletzung. Es ist das Äußerste an Boshaftigkeit, was die Boshaftesten unter uns Josephine zufügen, wenn sie manchmal sagen, das Lachen vergeht uns, wenn wir Josephine sehen. So sorgt also das Volk für Josephine in der Art eines Vaters, der sich eines Kindes annimmt, das sein Händchen, man weiß nicht recht, ob bittend oder fordernd, nach ihm ausstreckt. Man sollte meinen, unser Volk tauge nicht zur Erfüllung solcher väterlichen Pflichten, aber in Wirklichkeit versieht es sie, wenigstens in diesem Falle, musterhaft. Kein Einzelner könnte es, was in dieser Hinsicht das Volk als Ganzes zu tun imstande ist. Freilich, der Kraftunterschied zwischen dem Volk und dem Einzelnen ist so ungeheuer, es genügt, dass es den Schützling in die Wärme seiner Nähe zieht, und er ist beschützt genug. Zu Josephine wagt man allerdings von solchen Dingen nicht zu reden. »Ich pfeife auf euren Schutz«, sagt sie dann. »Ja, ja, du pfeifst«, denken wir. Und außerdem ist es wahrhaftig keine Widerlegung, wenn sie rebelliert. Vielmehr ist das durchaus Kindesart und Kindesdankbarkeit, und Art des Vaters ist es, sich nicht daran zu kehren. Nun spricht aber doch noch anderes mit herein, das schwerer aus diesem Verhältnis zwischen Volk und Josephine zu erklären ist. Josephine ist der gegenteiligen Meinung. Sie glaubt, sie sei es, die das Volk beschütze. Aus schlimmer politischer oder wirtschaftlicher Lage rettet uns angeblich ihr Gesang. Nichts weniger als das bringt er zu Wege. Und wenn er das Unglück nicht vertreibt, so gibt er uns wenigstens die Kraft, es zu ertragen. Sie spricht es nicht so aus und auch nicht anders. Sie spricht überhaupt wenig. Sie ist schweigsam unter den Plappermäulern. Aber aus ihren Augen blitzt es. Von ihrem geschlossenen Mund, bei uns können nur wenige den Mund geschlossen halten, sie kann es, ist es abzulesen. Bei jeder schlechten Nachricht, und an manchen Tagen überrennen sie einander, falsche und halbrichtige darunter, erhebt sie sich sofort, während sie sonst müde zu Boden zieht, erhebt sich und streckt den Hals und sucht den Überblick über ihre Herde wie der Hirt vor dem Gewitter. Gewiss, auch Kinder stellen ähnliche Forderungen in ihrer wilden, unbeherrschten Art, aber bei Josephine sind sie doch nicht so unbegründet wie bei jenen. Freilich, sie rettet uns nicht und gibt uns keine Kräfte. Es ist leicht, sich als Retter dieses Volkes aufzuspielen, das leidensgewohnt, sich nicht schonend, schnell in Entschlüssen, den Tod wohl kennend, nur dem Anscheine nach ängstlich in der Atmosphäre von Tollkühnheit, in der es ständig lebt, und überdies ebenso fruchtbar wie wagemutig. Es ist leicht, sage ich, sich nachträglich als Retter dieses Volkes aufzuspielen, das sich noch immer irgendwie selbst gerettet hat, sei es auch unter Opfern, über die der Geschichtsforscher, im Allgemeinen vernachlässigen wir Geschichtsforschung gänzlich, vor Schrecken erstarrt. Und doch ist es wahr, dass wir gerade in Notlagen noch besser als sonst auf Josephines Stimme horchen. Die Drohungen, die über uns stehen, machen uns stiller, bescheidener, für Josephines Befehlshaberei gefügiger. Gern kommen wir zusammen, gern drängen wir uns aneinander, besonders weil es bei einem Anlass geschieht, der ganz abseits liegt von der quälenden Hauptsache. Es ist, als tränken wir noch schnell, ja, Eile ist nötig, das vergisst Josephine allzu oft, gemeinsam einen Becher des Friedens vor dem Kampf. Es ist nicht so sehr eine Gesangsvorführung, als vielmehr eine Volksversammlung, und zwar eine Versammlung, bei der es bis auf das kleine Pfeifen vorne völlig still ist. Viel zu ernst ist die Stunde, als dass man sie verschwätzen wollte. Ein solches Verhältnis könnte nun freilich Josephine gar nicht befriedigen. Trotz all ihres nervösen Missbehagens, welches Josephine wegen ihrer niemals ganz geklärten Stellung erfüllt, sieht sie doch, verblendet von ihrem Selbstbewusstsein, manches nicht und kann ohne große Anstrengung dazu gebracht werden, noch viel mehr zu übersehen. Ein Schwarm von Schmeichlern ist in diesem Sinne, also eigentlich in einem allgemein nützlichen Sinne, immerfort tätig, aber nur nebenbei, unbeachtet, im Winkel einer Volksversammlung zu singen. Dafür würde sie, trotzdem es an sich gar nicht wenig wäre, ihren Gesang gewiss nicht opfern. Aber sie muss es auch nicht, denn ihre Kunst bleibt nicht unbeachtet. Trotzdem wir im Grunde mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind und die Stille durchaus nicht nur dem Gesange zuliebe herrscht, und mancher gar nicht aufschaut, sondern das Gesicht in den Pelz des Nachbarn drückt und Josephine also dort oben sich vergeblich abzumühen scheint, dringt doch, das ist nicht zu leugnen, etwas von ihrem Pfeifen unweigerlich auch zu uns. Dieses Pfeifen, das sich erhebt, wo allen anderen Schweigen auferlegt ist, kommt fast wie eine Botschaft des Volkes zu dem Einzelnen. Das dünne Pfeifen Josephinens mitten in den schweren Entscheidungen ist fast wie die armselige Existenz unseres Volkes mitten im Tumult der feindlichen Welt. Josephine behauptet sich, dieses Nichts an Stimme, dieses Nichts an Leistung behauptet sich und schafft sich den Weg zu uns. Es tut wohl daran zu denken. Einen wirklichen Gesangskünstler, wenn einer einmal sich unter uns finden sollte, würden wir in solcher Zeit gewiss nicht ertragen und die Unsinnigkeit einer solchen Vorführung einmütig abweisen. Möge Josephine beschützt werden vor der Erkenntnis, dass die Tatsache, dass wir ihr zuhören, ein Beweis gegen ihren Gesang ist. Eine Ahnung dessen hat sie wohl. Warum würde sie sonst so leidenschaftlich leugnen, dass wir ihr zuhören? Aber immer wieder singt sie, pfeift sie sich über diese Ahnung hinweg. Aber es gäbe auch sonst noch immer einen Trost für sie. Wir hören ihr doch auch gewissermaßen wirklich zu. Wahrscheinlich ähnlich, wie man einem Gesangskünstler zuhört. Sie erreicht Wirkungen, die ein Gesangskünstler vergeblich bei uns anstreben würde und die nur gerade ihren unzureichenden Mitteln verliehen sind. Dies hängt wohl hauptsächlich mit unserer Lebensweise zusammen. In unserem Volke kennt man keine Jugend, kaum eine winzige Kinderzeit. Es treten zwar regelmäßig Forderungen auf, man möge den Kindern eine besondere Freiheit, eine besondere Schonung gewährleisten, ihr Recht auf ein wenig Sorglosigkeit, ein wenig sinnloses sich herumtummeln, auf ein wenig Spiel, dieses Recht möge man anerkennen und ihm zur Erfüllung verhelfen. Solche Forderungen treten auf und fast jedermann billigt sie. Es gibt nichts, was mehr zu billigen wäre, aber es gibt auch nichts, was in der Wirklichkeit unseres Lebens weniger zugestanden werden könnte. Man billigt die Forderungen, man macht Versuche in ihrem Sinne, aber bald ist wieder alles beim Alten. Unser Leben ist eben derart, dass ein Kind, sobald es nur ein wenig läuft und die Umwelt ein wenig unterscheiden kann, ebenso für sich sorgen muss wie ein Erwachsener. Die Gebiete, auf denen wir aus wirtschaftlichen Rücksichten zerstreut leben müssen, sind zu groß. Unsere Feinde sind zu viele, die uns überall bereiteten Gefahren zu unberechenbar. Wir können die Kinder vom Existenzkampfe nicht fernhalten. Täten wir es, es wäre ihr vorzeitiges Ende. Zu diesen traurigen Gründen kommt freilich auch ein erhebender: die Fruchtbarkeit unseres Stammes. Eine Generation, und jede ist zahlreich, drängt die andere. Die Kinder haben nicht Zeit, Kinder zu sein. Mögen bei anderen Völkern die Kinder sorgfältig gepflegt werden, mögen dort Schulen für die Kleinen errichtet sein, mögen dort aus diesen Schulen täglich die Kinder strömen, die Zukunft des Volkes, so sind es doch immer lange Zeit, Tag für Tag die gleichen Kinder, die dort hervorkommen. Wir haben keine Schulen. Aber aus unserem Volke strömen in allerkürzester Zwischenräumen die unübersehbaren Scharen unserer Kinder, fröhlich, zischend oder piepsend, solange sie noch nicht pfeifen können, sich wälzend oder Kraft des Druckes weiterrollend, solange sie noch nicht laufen können, täppisch durch die Masse alles mit sich fortreißend, solange sie noch nicht sehen können, unsere Kinder. Und nicht wie in jenen Schulen die gleichen Kinder. Nein, immer, immer wieder neue, ohne Ende, ohne Unterbrechung. Kaum erscheint ein Kind, ist es nicht mehr Kind, aber schon drängen hinter ihm die neuen Kindergesichter, ununterscheidbar in ihrer Menge und Eile, rosig vor Glück. Freilich, wie schön dies auch sein mag und wie sehr uns andere darum auch mit Recht beneiden mögen, eine wirkliche Kinderzeit können wir eben unseren Kindern nicht geben. Und das hat seine Folgewirkungen. Eine gewisse, unerstorbene, unausrottbare Kindlichkeit durchdringt unser Volk. Im geraden Widerspruch zu unserem Besten, dem untrüglichen, praktischen Verstande, handeln wir manchmal ganz und gar töricht. Und zwar eben in der Art, wie Kinder töricht handeln. Sinnlos, verschwenderisch, großzügig, leichtsinnig und dies alles oft einem kleinen Spaß zuliebe. Und wenn unsere Freude darüber natürlich nicht mehr die volle Kraft der Kinderfreude haben kann, Etwas von dieser lebt darin noch gewiss. Von dieser Kindlichkeit unseres Volkes profitiert seit jeher auch Josephine. Aber unser Volk ist nicht nur kindlich, es ist gewissermaßen auch vorzeitig alt. Kindheit und Alter machen sich bei uns anders als bei anderen. Wir haben keine Jugend, wir sind gleich Erwachsene. Und Erwachsene sind wir dann zu lange. Eine gewisse Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit durchzieht von da aus mit breiter Spur das im Ganzen doch so zähe und hoffnungsstarke Wesen unseres Volkes. Damit hängt wohl auch unsere Unmusikalität zusammen. Wir sind zu alt für Musik. Ihre Erregung, ihr Aufschwung passt nicht für unsere Schwere. Müde winken wir ihr ab. Wir haben uns auf das Pfeifen zurückgezogen. Ein wenig Pfeifen hier und da, das ist das Richtige für uns. Wer weiß, ob es nicht Musiktalente unter uns gibt? Wenn es sie aber gäbe, den Charakter der Volksgenossen müssten sie noch vor ihrer Entfaltung unterdrücken. Dagegen mag Josephine nach ihrem Belieben pfeifen oder singen oder wie sie es nennen will, das stört uns nicht, das entspricht uns. Das können wir wohl vertragen. Wenn darin etwas von Musik enthalten sein sollte, so ist es auf die möglichste Nichtigkeit reduziert. Eine gewisse Musiktradition wird gewahrt, aber ohne dass uns dies im geringsten beschweren würde. Aber Josephine bringt diesem so gestimmten Volke noch mehr. Bei ihren Konzerten, besonders in ernster Zeit, haben nur noch die ganz Jungen Interesse an der Sängerin als solcher. Nur sie sehen mit Staunen zu, wie sie ihre Lippen kräuselt, zwischen den niedlichen Vorderzähnen die Luft ausstößt, in Bewunderung der Töne, die sie selbst hervorbringt, erstirbt und dieses Hinsinken benützt, um sich zu neuer, ihr immer unverständlicher werdenden Leistungen anzufeuern. Aber die eigentliche Menge hat sich, das ist deutlich zu erkennen, auf sich selbst zurückgezogen. Hier in den dürftigen Pausen zwischen den Kämpfen träumt das Volk. Es ist, als lösten sich dem Einzelnen die Glieder, als dürfte sich der Ruhelose einmal nach seiner Lust im großen warmen Bett des Volkes dehnen und strecken. Und in diese Träume klingt hier und da Josephines Pfeifen. Sie nennt es perlend, wir nennen es stoßend, aber jedenfalls ist es hier an seinem Platze, wie nirgends sonst, wie Musik kaum jemals den auf sie wartenden Augenblick findet. Etwas von der armen, kurzen Kindheit ist darin, etwas vom verlorenen, nie wieder aufzufindenden Glück, aber auch etwas vom tätigen, heutigen Leben ist darin, von seiner kleinen, unbegreiflichen und dennoch bestehenden und nicht zu ertötenden Munterkeit. Und dies alles ist wahrhaftig nicht mit großen Tönen gesagt, sondern leicht, flüsternd, vertraulich, manchmal ein wenig heiser. Natürlich ist es ein Pfeifen. Wie denn nicht? Pfeifen ist die Sprache unseres Volkes, nur pfeift mancher sein Leben lang und weiß es nicht. Hier aber ist das Pfeifen freigemacht von der Fessel des täglichen Lebens und befreit auch uns für eine kurze Weile. Gewiss, diese Vorführungen wollen wir nicht missen. Aber von da bis zu Josephines Behauptung, sie gebe uns in solchen Zeiten neue Kräfte und so weiter, ist noch ein sehr weiter Weg. Für gewöhnliche Leute allerdings, nicht für Josephines Schmeichler. Wie könnte es anders sein, sagen sie recht unbefangener Kelkheit, wie könnte man anders den großen Zulauf, besonders unter unmittelbar drängender Gefahr erklären, der schon manchmal sogar die genügende rechtzeitige Abwehr eben dieser Gefahr verhindert hat. Nun, dieses Letztere ist leider richtig, gehört aber doch nicht zu den Ruhmestiteln Josephinens, besonders wenn man hinzufügt, dass, wenn solche Versammlungen unerwartet vom Feind gesprengt wurden und mancher der unsrigen dabei sein Leben lassen musste, Josephine, die alles verschuldet, ja, durch ihr Pfeifen den Feind vielleicht angelockt hatte, immer im Besitz des sichersten Plätzchens war und unter dem Schutz ihres Anhangs sehr still und eiligst als Erste verschwand. Aber auch dieses wissen im Grunde alle. Und dennoch eilen sie wieder hin, wenn Josephine nächstens nach ihrem Belieben irgendwo, irgendwann zum Gesange sich erhebt. Daraus könnte man schließen, dass Josephine fast außerhalb des Gesetzes steht, dass sie tun darf, was sie will, selbst wenn es die Gesamtheit gefährdet, und dass ihr alles verziehen wird. Wenn dies so wäre, dann wären auch Josephines Ansprüche völlig verständlich. Ja, man könnte gewissermaßen in dieser Freiheit, die ihr das Volk geben würde, in diesem außerordentlichen, niemand sonst gewährten, die Gesetze eigentlich widerlegenden Geschenk, ein Eigengeständnis dessen sehen, dass das Volk Josephine, wie sie es behauptet, nicht versteht, ohnmächtig ihre Kunst anstaunt, sich ihrer nicht würdig fühlt. Dieses Leid, das es Josephine tut, durch eine geradezu verzweifelte Leistung auszugleichen strebt und, so wie ihre Kunst außerhalb seines Fassungsvermögens ist, auch ihre Person und deren Wünsche außerhalb seiner Befehlsgewalt stellt. Nun, das ist allerdings ganz und gar nicht richtig. Vielleicht kapituliert im Einzelnen das Volk zu schnell vor Josephine, aber wie es bedingungslos vor niemandem kapituliert, also auch nicht vor ihr. Schon seit langer Zeit, vielleicht schon seit Beginn ihrer Künstlerlaufbahn, kämpft Josephine darum, dass sie mit Rücksicht auf ihren Gesang von jeder Arbeit befreit werde. Man solle ihr also die Sorge um das tägliche Brot und alles, was sonst mit unserem Existenzkampf verbunden ist, abnehmen und es wahrscheinlich auf das Volk als Ganzes überwälzen. Ein schnell Begeisterter, es fanden sich auch solche, könnte schon allein aus der Sonderbarkeit dieser Forderung, aus der Geistesverfassung, die eine solche Forderung auszudenken imstande ist, auf deren innere Berechtigung schließen. Unser Volk zieht aber andere Schlüsse und lehnt ruhig die Forderung ab. Es müht sich auch mit der Widerlegung der Gesuchsbegründung nicht sehr ab. Josephine weist zum Beispiel darauf hin, dass die Anstrengung bei der Arbeit ihrer Stimme schade, und zwar die Anstrengung bei der Arbeit gering sei im Vergleich zu jener beim Gesang, dass sie ihr aber doch die Möglichkeit nehme, sich nach dem Gesang genügend auszuruhen und für neuen Gesang sich zu stärken. Sie müsse sich dabei gänzlich erschöpfen und könne trotzdem unter diesen Umständen ihre Höchstleistung niemals erreichen. Das Volk hört sie an und geht darüber hinweg. Dieses so leicht zu rührende Volk ist manchmal gar nicht zu rühren. Die Abweisung ist manchmal so hart, dass selbst Josephine stutzt. Sie scheint sich zu fügen, arbeitet, wie sich's gehört, singt so gut sie kann, aber das alles nur eine Weile, dann nimmt sie den Kampf mit neuen Kräften, dafür scheint sie unbeschränkt viele zu haben, wieder auf. Nun ist es ja klar, dass Josephine nicht eigentlich das anstrebt, was sie da wörtlich verlangt. Sie ist vernünftig, sie scheut die Arbeit nicht, wie ihr Arbeitsscheu überhaupt bei uns unbekannt ist. Sie würde auch nach Bewilligung ihrer Forderung gewiss nicht anders leben als früher. Die Arbeit würde ihrem Gesang gar nicht im Wege stehen, und der Gesang allerdings würde auch nicht schöner werden. Was sie anstrebt, ist also nur die öffentliche, eindeutige, die Zeiten überdauernde, über alles bisher bekannte, sich weit erhebende Anerkennung ihrer Kunst. Während ihr aber fast alles andere erreichbar scheint, versagt sich ihr dieses hartnäckig. Vielleicht hätte sie den Angriff gleich anfangs in andere Richtung lenken sollen. Vielleicht sieht sie jetzt selbst den Fehler ein, aber nun kann sie nicht mehr zurück. Ein Zurückgehen hieße sich selbst untreu werden. Nun muss sie schon mit dieser Forderung stehen oder fallen. Hätte sie wirklich Feinde, wie sie sagt, sie könnten diesem Kampfe, ohne selbst den Finger rühren zu müssen, belustigt zusehen. Aber sie hat keine Feinde. Und selbst wenn mancher hier und da Einwände gegen sie hat, dieser Kampf belustigt niemanden. Schon deshalb nicht, weil sich hier das Volk in seiner kalten, richterlichen Haltung zeigt, wie man es sonst bei uns nur sehr selten sieht. Und wenn einer auch diese Haltung in diesem Falle billigen mag, so schließt doch die bloße Vorstellung, dass sich einmal das Volk ähnlich gegen ihn selbst verhalten könnte, jede Freude aus. Es handelt sich eben auch bei der Abweisung, ähnlich wie bei der Forderung, nicht um die Sache selbst, sondern darum, dass sich das Volk gegen einen Volksgenossen derart undurchdringlich abschließen kann und umso undurchdringlicher, als es sonst für eben diesen Genossen väterlich und mehr als väterlich, demütig sorgt. Stünde hier an Stelle des Volkes ein Einzelner, man könnte glauben, dieser Mann habe die ganze Zeit über Josephine nachgegeben unter dem fortwährenden, brennenden Verlangen, endlich der Nachgiebigkeit ein Ende zu machen. Er habe übermenschlich viel nachgegeben im festen Glauben, dass das Nachgeben trotzdem seine richtige Grenze finden werde, Ja, er habe mehr nachgegeben, als nötig war, nur um die Sache zu beschleunigen, nur um Josephine zu verwöhnen und zu immer neuen Wünschen zu treiben, bis sie dann wirklich diese letzte Forderung erhob. Da habe er nun freilich, kurz weil es längst vorbereitet, die endgültige Abweisung vorgenommen. Nun, so verhält es sich ganz gewiss nicht. Das Volk braucht solche Listen nicht. Außerdem ist seine Verehrung für Josephine aufrichtig und erprobt. Und Josephines Forderung ist allerdings so stark, dass jedes unbefangene Kind ihr den Ausgang hätte voraussagen können. Trotzdem mag es sein, dass in der Auffassung, die Josephine von der Sache hat, auch solche Vermutungen mitspielen und dem Schmerz der Abgewiesenen eine Bitternis hinzufügen. Aber mag sie auch solche Vermutungen haben, vom Kampf abschrecken lässt sie sich dadurch nicht. In letzter Zeit verschärft sich sogar der Kampf, hat sie ihn bisher nur durch Worte geführt, fängt sie jetzt an, andere Mittel anzuwenden, die ihrer Meinung nach wirksamer, unserer Meinung nach für sie selbst gefährlicher sind. Manche glauben, Josephine werde deshalb so dringlich, weil sie sich alt werden fühle, die Stimme Schwächen zeige und es ihr daher höchste Zeit zu sein scheine, den letzten Kampf um ihre Anerkennung zu führen. Ich glaube daran nicht. Josephine wäre nicht Josephine, wenn dies wahr wäre. Für sie gibt es kein Altern und keine Schwäche ihrer Stimme. Wenn sie etwas fordert, so wird sie nicht durch äußere Dinge, sondern durch innere Folgerichtigkeit dazu gebracht. Sie greift nach dem höchsten Kranz, nicht weil er im Augenblick gerade ein wenig tiefer hängt, sondern weil es der höchste ist. Wäre es in ihrer Macht, sie würde ihn noch höher hängen. Diese Missachtung äußerer Schwierigkeiten hindert sie allerdings nicht, die unwürdigsten Mittel anzuwenden. Ihr Recht steht ihr außer Zweifel. Was liegt also daran, wie sie es erreicht? Besonders da doch in dieser Welt, so wie sie sich ihr darstellt, gerade die würdigen Mittel versagen müssen. Vielleicht hat sie sogar deshalb den Kampf um ihr Recht aus dem Gebiet des Gesanges auf ein anderes, ihr ein wenig teures, verlegt. Ihr Anhang hat Aussprüche von ihr in Umlauf gebracht, nach denen sie sich durchaus fähig fühlt, so zu singen, dass es dem Volke in allen seinen Schichten bis in die versteckteste Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre. Wirkliche Lust nicht im Sinne des Volkes, welches ja behauptet, diese Lust seit jeher bei Josephinens Gesang zu fühlen, sondern Lust im Sinne von Josephinens Verlangen. Aber, fügt sie hinzu, da sie das Hohe nicht fälschen und dem Gemeinen nicht schmeicheln könne, müsse es eben bleiben, wie es sei. Anders aber ist es bei ihrem Kampf um die Arbeitsbefreiung. Zwar ist es auch ein Kampf um ihren Gesang, aber hier kämpft sie nicht unmittelbar mit der kostbaren Waffe des Gesanges. Jedes Mittel, das sie anwendet, ist daher gut genug. So wurde zum Beispiel das Gerücht verbreitet, Josephine beabsichtige, wenn man ihr nicht nachgebe, die Koloraturen zu kürzen. Ich weiß nichts von Koloraturen, habe in ihrem Gesange niemals etwas von Koloraturen bemerkt. Josephine aber will die Koloraturen kürzen. Vorläufig nicht beseitigen, sondern nur kürzen. Sie hat angeblich ihre Drohung wahrgemacht. Mir ist allerdings kein Unterschied gegenüber ihren früheren Vorführungen aufgefallen. Das Volk als Ganzes hat zugehört wie immer, ohne sich über die Koloraturen zu äußern, und auch die Behandlung von Josephinens Forderungen hat sich nicht geändert. Übrigens hat Josephine, wie in ihrer Gestalt, unleugbar auch in ihrem Denken, manchmal etwas recht Graziöses. So hat sie zum Beispiel nach jener Vorführung, so als sei ihr Entschluss hinsichtlich der Koloraturen gegenüber dem Volk zu hart oder zu plötzlich gewesen, erklärt, nächstens werde sie die Koloraturen doch wieder vollständig singen. Aber nach dem nächsten Konzert besann sie sich wieder anders. Nun sei es endgültig zu Ende mit den großen Koloraturen und vor einer für Josephine günstigen Entscheidung kämen sie nicht wieder. Nun, das Volk hört über alle diese Erklärungen, Entschlüsse und Entschlussänderungen hinweg, wie ein Erwachsener in Gedanken über das Plaudern eines Kindes hinweg hört, grundsätzlich wohlwollend, aber unerreichbar. Josephine aber gibt nicht nach. So behauptete sie zum Beispiel neulich, sie habe sich bei der Arbeit eine Fußverletzung zugezogen, die ihr das Stehen während des Gesanges beschwerlich mache. da sie aber nur stehend singen könne, müsse sie jetzt sogar die Gesänge kürzen. Trotzdem sie hinkt und sich von ihrem Anhang stützen lässt, glaubt niemand an eine wirkliche Verletzung. Selbst die besondere Empfindlichkeit ihres Körperchens zugegeben, sind wir doch ein Arbeitsvolk und auch Josephine gehört zu ihm. Wenn wir aber wegen jeder Hautabschürfung hinken wollten, dürfte das ganze Volk mit Hinken gar nicht mehr aufhören. Aber mag sie sich wie eine Lahme führen lassen, mag sie sich in diesem bedauernswerten Zustand öfters zeigen als sonst, das Volk hört ihren Gesang dankbar und entzückt wie früher, aber wegen der Kürzungen macht es nicht viel Aufhebens. Da sie nicht immer forthinken kann, erfindet sie etwas anderes. Sie schützt Müdigkeit vor, Missstimmung, Schwäche. Wir haben nun außer dem Konzert auch ein Schauspiel. Wir sehen hinter Josephine ihren Anhang, wie er sie bittet und beschwört zu singen. Sie wollte gern, aber sie kann nicht. Man tröstet sie, umschmeichelt sie, trägt sie fast auf den schon vorher ausgesuchten Platz, wo sie singen soll. Endlich gibt sie mit undeutbaren Tränen nach, aber wie sie mit offenbar letztem Willen zu singen anfangen will, matt, die Arme nicht wie sonst ausgebreitet, sondern am Körper leblos herunterhängend, wobei man den Eindruck erhält, dass sie vielleicht doch ein wenig zu kurz sind, wie sie so anstimmen will, nun, da geht es doch wieder nicht. Ein unwilliger Ruck des Kopfes zeigt es an und sie sinkt vor unseren Augen zusammen. Dann allerdings rafft sie sich doch wieder auf und singt, ich glaube, nicht viel anders als sonst. Vielleicht, wenn man für feinste Nuancen das Ohr hat, hört man ein wenig außergewöhnliche Erregung heraus, die der Sache aber nur zugute kommt. Und am Ende ist sie sogar weniger müde als vorher. Mit festem Gang, soweit man ihr huschendes Trippeln so nennen kann, entfernt sie sich, jede Hilfe des Anhangs ablehnend und mit kaltem Blick die ihr ehrfurchtsvoll ausweichende Menge prüfend. So war es letzthin. Das Neueste aber ist, dass sie zu einer Zeit, wo ihr Gesang erwartet wurde, verschwunden war. Nicht nur der Anhang sucht sie, viele stellen sich in den Dienst des Suchens. Es ist vergeblich. Josephine ist verschwunden. Sie will nicht singen. Sie will nicht einmal darum gebeten werden. Sie hat uns diesmal völlig verlassen. Sonderbar, wie falsch sie rechnet, die Kluge. So falsch, dass man glauben sollte, sie rechnete gar nicht, sondern werde nur weitergetrieben von ihrem Schicksal, das in unserer Welt nur ein sehr trauriges werden kann. Selbst entzieht sie sich dem Gesang, selbst zerstört sie die Macht, die sie über die Gemüter erworben hat. Wie konnte sie nur diese Macht erwerben, da sie diese Gemüter so wenig kennt? Sie versteckt sich und singt nicht, aber das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung, herrisch eine in sich ruhende Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht, Geschenke nur geben, niemals empfangen kann, auch von Josephine nicht. Dieses Volk zieht weiter seines Weges. Mit Josephine aber muss es abwärts gehen. Bald wird die Zeit kommen, wo ihr letzter Pfiff ertönt und verstummt. Sie ist eine kleine Episode in der ewigen Geschichte unseres Volkes. Und das Volk wird den Verlust überwinden. Leicht wird es uns ja nicht werden. Wie werden die Versammlungen in völliger Stummheit möglich sein? Freilich, waren sie nicht auch mit Josephine stumm? War ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran sein wird? War es denn noch bei ihren Lebzeiten mehr als eine bloße Erinnerung? Hat nicht vielmehr das Volk in seiner Weisheit Josephines Gesang eben deshalb, weil er in dieser Art unverlierbar war, so hochgestellt? Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel entbehren. Josephine aber, erlöst von der irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge an Helden unseres Volkes und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein, wie alle ihre Brüder.